Morgen auch von mir. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und es im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10b, eine der Übersetzungen, woanders heißt, ich bin gekommen, damit sie leben und Überfluss haben, was auch immer. Beides ist eine gute Sache. Überfluss heißt, es fließt etwas über, es ist also mehr da, als wir brauchen. Und Leben ist per Definition das Wort Zoe, also ein göttliches, übernatürliches Leben des Überflusses. Das bedeutet der Begriff im Griechischen an sich schon. Man könnte sagen, es ist eine doppelte Betonung auf Überfluss, auf mehr als genug. Blühendes Leben. Ich meine, jeder liebt gute Ergebnisse. Viele von uns sind Deutsche, wir wohnen in einem Land, das bekannt ist dafür. Made in Germany ist ein Qualitätsbegriff überall in der Welt, weil wir die besten Ingenieure haben, zumindest sagen das viele andere über uns. Ich denke, da ist was dran. Die besten Autos der Welt bauen und so weiter. Ich will jetzt nicht abheben in Stolz für unsere Nation, aber da ist schon was dran. So offensichtlich haben wir etwas entwickelt, was auch in Europa sehr selten ist und weltweit oft fast nicht zu finden. Das ist erstaunlich. Ja. Wie kommt das dazu? Das wäre eine längere Vortrag wert, den spare ich mir jetzt. Aber der Weg zu diesen guten Ergebnissen, die wir alle gerne wollen, ist nicht unbedingt immer das, was wir gerne mögen. Der ist anstrengend, der ist strukturiert, systematisch, konzentriert. Mit Arbeitskraft, Leistung, Kreativität zu gehen und auch mit Opfern. Ihr wisst ja, für jeden Weg, den ich wähle, sage ich allen anderen Wegen nein. Iris sagte das mal her. Sagte, für den Mann habe ich allen anderen Männern auf dieser Welt nein gesagt. Ich, ach, gut, wenn man dann der Mann ist. Ne? Was ich aber auch herausgefunden habe, ist, dass wenige den Weg dahin überhaupt kennen. Den Weg zu guten Ergebnissen. Ich glaube, wir haben hier in unserer Gesellschaft eine massive Schlagseite in Deutschland, ganz speziell. So alles, was gut ist, hat ja auch irgendwo eine Gegenseite und die nenne ich hier mal Leistungsgesellschaft. Ich mag exzellente Dinge, ich mag Vortrefflichkeit, auch in meinem eigenen Leben ist das ein Anspruch, den ich habe, die Dinge, die ich tue, bestmöglich zu tun. Aber es gibt da ja einen Unterschied zwischen Vortrefflichkeit und zwischen Perfektionismus. Das eine ist was Ehre und Wert und Respekt ausdrückt, das andere ist oft eine krankhafte Verzerrung des Ganzen und führt Menschen dann in Abhängigkeiten unter großen Druck, oft in Burnouts und all diese Geschichten sind euch auch bekannt. Mehr und härtere Arbeit, mehr Einsatz an Zeit und Kraft, gleich mehr Erfolg? Ja und nein. Auch hier haben wir einen Preis zu zahlen. Es gibt eine andere Seite dazu. Ist es nicht so, dass vieles nicht machbar ist, auch wenn wir das gerne so hätten? Ich weiß nicht, schau dir Motivationstrainer an. Ich bin selbst aufgewachsen in der Motivationstrainer-Szene, damals mit Jürgen Höller, Bodo Schäfer oder jetzt Anthony Robbins, einer der jüngeren Generation, Vera Birkenbiel. Die sagen ja viele coole Sachen. Neurolinguistisches Programmieren ist dann Schwerpunkt, das Positioning, also das Positionieren von mir selbst in diesem Leben. Das sind nicht üble Ansätze dabei, durchaus. Aber vieles, was wir gerne machen würden, funktioniert trotzdem nicht. Es ist nicht machbar. Das habe ich nach 30 Jahren herausgefunden. Obwohl man es gerne hätte, man macht es genauso und es passiert aber nicht so wie bei einem anderen zum Beispiel. Ist es nicht so, dass vieles, was erfolgreiche Menschen erreicht haben, einen sehr hohen Preis gekostet hat, den sie niemals bezahlt hätten, wenn sie gewusst hätten, wie hoch er ist? Ich sah vor kurzem eine YouTube-Bericht, eine Doku, ja, zur Entstehung von Star Wars. Spannendes Thema, wie haben die das alles so gemacht? Und da waren spannende Sachen dabei, von den Modellen über CGI-Effekte. Aber dann kam eine Aussage, die hat mich geflasht. Dann war George Lucas im Bild Und es wurde gerade davon berichtet, der zweite Film, der ja den ersten noch schlug, was eigentlich so gut wie nie passiert, dass der zweite den ersten, wenn er ein Riesenerfolg war, nochmal schlägt. Das Imperium schlägt zurück, war der Hit an den Kassen. Es hat alles nochmal an die Wand gestellt, was schon der erste Star Wars Film geschafft hat. Und dann sagte dieser Mann, heute ja auch in seinen 60ern, sagte, dieser Film hat mich alles gekostet. Weil kurz wenige Tage nach der Premiere hat meine Frau die Scheidung eingereicht. Und ich habe mein kleines Mädchen nicht aufwachsen sehen. Bis dahin hättest du vielleicht noch gesagt, ich würde gerade tauschen. So ein erfolgreicher Mann, Multimillionär und ja, Firmen und Inhaber und all das. Aber dann siehst du die andere Seite, denkst du, ups, langsam. Das wäre es mir nicht wert. Und er sagte selbst, das wäre es mir auch nicht wert gewesen, wenn ich das geahnt hätte. Ich habe die Balance verloren. So viel war zu tun, überall. Und ich habe alles managen müssen. Und er hat es gut gemacht, sehr gut. Und doch war der Preis so hoch. Er hat zwei Ziele gehabt. Er wollte ein von der Filmindustrie unabhängiger Produzent sein, was damals so gut wie nicht möglich war. Und er wollte zweitens Millionär sein. Beide Ziele hat er erreicht. Aber der Preis war hoch. Einige von euch könnten ihre eigene Geschichte hier einflicken. Auch wenn du kein Multimillionär geworden bist, auch du hattest Ziele. Auch du hast einiges erreicht in deinem Leben. Und du hast vielleicht auch Preise bezahlt, wo du heute sagst, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich etwas anders gemacht. Wisst ihr, ich habe herausgefunden, das Thema blühendes Leben beschäftigt mich schon Jahre. Immer wieder denke ich darüber nach, was blühen bedeutet. Ich komme ja aus dem Gärtnertum, mein erster Ausbildungsberuf war Blumenzierpflanzenbauer, Gärtner. Und jetzt so Anfang meiner 50, da beobachte ich mich und auch andere und so dieses Denken fängt an, oder vielleicht ist es längst bei dir drin, ja gut, das Leben ist ja eigentlich fast gelaufen. Die Kinder sind groß, die Enkel sind da. Vielleicht denkst du so. Ich rede am liebsten zu meiner Generation, weil die verstehe ich am besten. Aber auch wenn du jünger bist, kannst du dich durchaus da wiederfinden. Und wenn du älter bist, kennst du auch die Gedanken. Das Leben ist ja eigentlich gelaufen. Lass mal die Jungen machen. Die blühen, die sind voller Energie. Und das stimmt. Das ist ein Vorrecht der Jugend. Aber ich habe herausgefunden, dass solange wir Blätter tragen, wir nicht aufhören sollten zu blühen. Das lehrt uns die Natur, ganz simples Bild. Wenn du einen Garten hast oder hast einen Baum vorm Haus stehen, beobachte den Baum. Wenn der keine Blätter mehr bringt, ist vorbei. Dann ist er tot. Wird er irgendwann gefällt und das war's. Aber solange das Ding Jahr für Jahr, bei uns Jahr für Jahr, woanders manchmal mehrmals im Jahr Blätter produziert, kannst du darauf warten, wann die Blüten kommen. Und danach auch das, was wir ja alle wollen, die Frucht. Das, was dann für Multiplikation steht, für Vervielfältigung, für Wachstum, für Leben. Stell dir vor, ein 40-jähriger Baum würde sagen, so, jetzt ist mein Leben vorbei, lass die Jungen mal blühen. Ich lasse das mal bei den Blättern, das ist so anstrengend. Ich brauche keine Blüten mehr. Das wäre das Todesurteil. Und so gibt es viele, auch im Reich Gottes, auch Christen, die eigentlich lebendig tot sind. Die sich so buchstäblich, wir haben hier so ein schönes Kinoraum mit aufsteigenden Sitzen, die sich so auf die Tribüne zurückgezogen haben und den jungen Leuten beim Spielen zugucken. Beim Lobpreis, bei den Diensten hier vorne, was auch immer. So, ne? Das heißt nicht, wir müssen alle auf einer Bühne stehen. Das ist ein Bild, okay? Wir alle stehen auf einer Bühne. Auf der Bühne unseres eigenen Lebens. Und da hat Gott uns hingestellt. Und auf der Bühne, wo du stehst, kann ich nicht stehen. Das ist deine Bühne. Dein Leben, deine Nachbarschaft, dein Arbeitsplatz, deine Familie ist deine Bühne. Das sind Menschen, die du mehr erreichst, als ich sie hier erreichen könnte. Bei vielen Pflanzenarten ist es üblich, die Frucht durch einen Prozess des Blühens hervorzubringen. Bei den meisten, die wir so sehen, ist das so. Da möchte ich mich auch drauf konzentrieren. Und dieses Blühen bedarf folgender Voraussetzungen. Erstens, die Pflanze hat optimale Umweltbedingungen. Das meint, der Boden ist gut, die Nährstoffe sind vorhanden, Licht ist im rechten Maß da. Es gibt ja Pflanzen, die im Schatten besser gedeihen, andere in der Sonne oder im Halbschatten. So, das muss stimmen, damit ein Blühen überhaupt möglich ist. Das zweite ist, die Pflanzen bereiten sich auf die Blühphase auch vor. Und da kommt jetzt die Arbeit ins Spiel, weil die Pflanze bildet nach unten Wurzeln und nach oben bildet sie Blätter. mit Chlorophyll, mit diesem grünen Stoff, deswegen sind Blätter grün, die in ihren Zellmembranen dann die Photosynthese durchführen. Also die aus Licht Energie erzeugt, was sie braucht, um wachsen zu können, dass sie dann kombiniert mit den Nährstoffen, die sie aus den Wurzeln zieht. Wurzel, Licht zusammen, Wachstum. Und drittens, sie leitet beständig die aufgenommenen Nährstoffe und Energie in die Fruchtbildung um. Das heißt, es gibt einen Moment, wo die Pflanze sagt, ich habe jetzt genug Wurzelverästelungen gebildet, ich habe Zugriff zu allen Nährstoffen nach unten, ich habe genug Chlorophyll in meinen Blättern, genug Blätter da, nach oben, die Energie findet statt. Jetzt kann ich meine ganze Kraft nehmen, um in die Blüten zu investieren, in die Fruchtbildung. Das macht die Pflanze automatisch, das sind jetzt keine Entscheidungsprozesse nötig. Das ist in die Pflanze hineingelegt, das ist in ihrer Desoxyribonukleinsäure festgelegt. Das funktioniert einfach so. Bei uns ist es ein bisschen anders. Aber was ich dann am Begeisternden finde, nach all der Anstrengung, ist eins ganz wichtig. Die Pflanze kommt zur Ruhe. Das, was dann geschieht, kostet sie nicht mehr viel Kraft. Die Kraft war, die Blätter zu bilden, die Wurzeln zu bilden. Und jetzt ist alles da. Alles, was noch passiert, sind chemische Vorgänge, die nahezu automatisch ablaufen, weil alles so eingeprogrammiert ist in die Gene der Pflanze. Und jetzt kann die Pflanze sozusagen in sich ruhen. Sie sagt, hey, well done, der Job ist getan. Jetzt schauen wir mal. Wir leiten einfach nur alles, die Gleise sind gelegt, alles läuft Richtung Frucht. Und jetzt brauchen sie Ruhe. Ich fand raus, dass der Herr Jesus im 15. Kapitel des Johannesevangeliums ein wundervolles Bild gemalt hat, um die Kraft zu zeigen, die Blüte, die in Blüte, die in Fruchtbildung an sich steckt. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Ich lese die Verse 1 bis 17. Und auch wenn du das schon kennst, hör mal neu hin. Es geht um dich. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot. Dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Soweit das Wort Gottes. Jesus stellt sich als Weinstock dar, als Quelle des Lebens und uns als die Reben, als Ausdruck seines Lebens. Und mit dieser Aussage gibt uns Jesus eine seiner wichtigsten Anweisungen im Blick auf einen Reichsgottes-Lebensstil. In Christus zu bleiben, auf dass wir ewige Frucht tragen. Jetzt, Josef, jetzt brauche ich Sie. Ich habe euch eine Kiste mitgebracht, die das verandeutlicht, was ich versuche zu sagen. Hey, super, vielen Dank. Prima, ich hoffe, ihr könnt die sehen. Wenn ich die hier so hinstelle, müsstet ihr die eigentlich alle sehen können. Da steht was drauf, das könnt ihr von oben vielleicht so besser sehen. Seht ihr? Da steht Jesus auf der äußeren Kiste. Auf der inneren steht Mensch. Ist jetzt durch die Ansteigung nicht ganz so gut zu sehen. Und innen drin, im Mensch, da ist eine Bibel. Gottes Wort im Mensch, der Mensch in Christus. Das ist die Bedeutung des Ganzen. Das ist, was Christus uns hier im Johannes 15 ausdrückt. Es kann uns helfen, uns zu positionieren, um das Wort nochmal zu verwenden, weil wir Christen positionieren uns anders, als es die Welt kann. Wir positionieren uns genau an diesem Ort. Ich nenne das den vollkommenen Willen Gottes. Also den Plan, den er für jedes einzelne Leben hat, genau da ist unsere Positionierungslinie. Nicht da, wo unsere Träume hingehen, nicht da, wo unsere Kerngaben vielleicht da sind. Das alles kann dahin führen, aber der Kernpunkt ist, in Gottes vollkommenen Plan zu sein. Kein anderer Ort auf diesem Planeten kann uns den Erfolg geben, den wir haben, wenn wir dort angekommen sind. Und hier sind wir auf dem Weg. Einige sind schon näher dran und das spürst du und das siehst du auch in der Entwicklung des einzelnen Lebens. Menschen, die Christus ähnlicher werden, sind offensichtlich nah dran. Jesus sagt seinen Jüngern ja, die diese Johannes 15 Stelle bekommen haben, er sagt ja zu ihnen, dass ihr meine Jünger werdet. Also er sagt, ihr seid ja schon nah bei mir, aber wisst ihr, Jünger heißt Nachfolger. Ihr seid jetzt beständig hinter mir her. Dann lesen wir diese größte aller Verheißungen, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das Bild der Kiste, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Johannes war so begeistert von dieser Aussage, dass ihr die viermal im Johannesevangelium findet. Vers 14, 15 zweimal und einmal im Kapitel 14, Kapitel 15 zweimal und Kapitel 16 einmal. Dieselbe Aussage mit anderen Worten. Dass Gott uns an einen Punkt bringen will, wo unsere Gebete so machtvoll, so kraftvoll sind, dass tatsächlich Dinge passieren. Einfach nur, weil du bittest. Ich meine, einiges, wir haben da schon was von gegriffen. Also ich habe da schon mehr als einmal dran geleckt an dieser Verheißung. Denk, wow, wie cool ist das, ich bete und es passiert. Wir legen Leuten die Hände auf und sie werden gesund. Einfach so, wie oft haben wir das schon erlebt? Leider noch nicht immer, aber viel öfter als die meisten anderen Christen. Ey, da ist was passiert und da geht noch mehr. Hier haben wir einen Zustand garantierter Gebetserhörung. Und meiner Meinung nach ist das die umfassendste Verheißung, die die Bibel kennt. Es ist wie ein Blankoscheck. Schreib mal eine Zahl rein. Wenn das dir ein Multimilliardär in die Hand gibt, ist eine gute Sache. Ich will dir was schenken, schreib mal eine Zahl rein, wie du willst. Wie ich will? Okay. Darum ist es so wichtig zu wissen, was es genau bedeutet, in ihm zu sein und seine Worte in uns bleiben zu haben. Diese Bedeutung. Und das ist für mich jetzt viele Jahre Kernthema meines Glaubens, diese eine Bedeutung. Ich halte sie für die bedeutendste Bedeutung, die die Bibel für mich zumindest hat. Vielleicht hast du andere Dinge, die der Herr dir noch wichtiger macht. Aber das ist dieses in ihm bleiben und seine Worte bleiben in mir haben, ist in meinen Augen das Wichtigste, worum ich mich kümmern muss. Und zwar nicht nur einmal. Das ist kein Projekt, was ein Anfang und Ende hat. Das ist Alltag. Das ist Standard in meinem Leben. Da muss ich immer wieder ran, immer wieder gucken. Bin ich in Christus? Und ist Christus wirklich in mir? Ist sein Wort herrschend in mir oder nur anwesend, nur als Gast? Hat es nur Gaststatus? Ja. Elfmal steht im 15. Kapitel die Begrifflichkeit bleiben oder geblieben. Elfmal. Elfmal. Sollte uns zum Nachdenken bringen. Scheinbar ist das was, was nicht nur Johannes, sondern Jesus sehr wichtig war. Beständig das Richtige tun. Ihr wisst, das ist mein Lebensmotto. Das habt ihr alle schon mal gehört, wenn ihr mehr als einmal hier wart. Und ihr wisst auch, dass das in Galater 6, Vers 9 unter anderem steht, in vielen anderen Stellen findet ihr dieselbe Aussage. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Mit anderen Worten, wenn du das Richtige, das Gute beständig tust, wird der Zeitpunkt deiner Ernte kommen, der aber nicht genau feststeht. Okay, das ist die Aussage. Ein anderes Wort für Beständigkeit hier ist das Wort bleibe. Wusstet ihr, dass der wichtigste Schritt, wenn ihr irgendwas ansteuert, der erste ist? Und der zweitwichtigste Schritt, der zweite? Es ist so einfach. Oft machen wir einen Schritt und dann hören wir irgendwie wieder auf. Motivation ist weg, es ist nicht genau so gekommen, wie wir gedacht haben, also lassen wir es wieder sein. Das erlebe ich oft. Das ist schade, weil der zweite Schritt müsste eigentlich dem ersten folgen und der dritte dem zweiten. Wenn ich glaube, das, was ich dort tue. In Christus zu bleiben, ist die ultimative Aufgabe für jeden Christen. Und je besser er diese Aufgabe bewältigt, desto mehr Zugriff hat er auf die Verheißung, die Versprechen Gottes für uns Menschen. Da lesen wir im 2. Korintherbrief, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wo? In Christus. In. Da bin ich wieder. Ich muss in Christus sein, sonst... Wie viele Leute sagen das und benehmen sich so? Ich bin ja die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und du siehst ihr Leben an, du bist gar nichts. Du schläfst mit einem Mensch, der nicht mal dein Ehepartner ist. Wo ist hier was in Christus? Du bist gar nicht in Christus. Du bist weit entfernt von Christus. Du lügst die Steuer an. Du gehst schwarz arbeiten. Du betrügst. Du bist nicht in der Gemeinde verbindlich. Auf dich kann man sich nicht verlassen, wenn du irgendwas zusagst. Dein Wort zählt nicht. Wo bist du in Christus, wenn das so ist? Du bist nicht in Christus. Du lügst dir in die Tasche. Das ist eine von so vielen Verheißungen, die Gott gibt, die Wenn-Dann-Verheißungen sind. Und dann kommst du irgendwann und sagst, warum lässt Gott das in meinem Leben zu? Und ich sage dann manchmal auch, was ich denke. Ich sage, du, das ist, Gott lässt gar nichts zu, du lässt es zu. Du lebst ein halbseidenes, ein halbgares Leben. Versuchst da ein bisschen fromm zu sein und dann lebst du aber sündig. Und du änderst nichts dran. Du hast nicht mal einen bußfertigen Geist mehr. Lässt dir nichts sagen von jemandem. Wenn dir jemand darauf anspricht, dann fängst du an, streitest dich. Was ist das? Wo ist da Demut? Wo ist da Hingabe? Wo ist da Nachfolge? Das ist gar nichts. Darf ich so offen sein heute mal? Ich sage das nicht, weil ich dich nicht mag, wenn du diesen Lebensstil gewählt hast. Das darfst du ja. Du darfst so leben. Aber du darfst dann halt nicht erwarten, dass das passiert, was die Bibel für dich bereithält. Das ist unmöglich. Es gibt Gnadenmomente, wo Gott tatsächlich noch mal ein bisschen was zukittet. Aber er wird es nicht tun, wenn du in Sünde bleibst. Danke. Oder im ersten Johannesbrief, wieder Johannes, ne? Der Apostel der Liebe. Er schreibt, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hier haben wir auch eine Auflösung des Rätsels. Wie bleibe ich in Gott? Ich bleibe in der Liebe und dadurch bleibe ich in Gott und Gott bleibt dadurch auch in mir. Hey, wie cool. Oh, ist gar nicht so schwer. Nee, ist es nicht. Aber es erfordert Konsequenz. Johannes 5, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Das Wort ist nicht bleibend in uns. Es ist also möglich, auch hier im Gottesdienst zu sitzen, jetzt gerade das Wort Gottes wirklich aufzunehmen und begeistert zu sein und am morgigen Tag schon wieder ohne das Wort zu sein, weil du andere Dinge tust, anderen Dingen glaubst. Woran siehst du, was du glaubst? An deinem Lebensstil. Du siehst im Alltag, was du wirklich glaubst. Wenn du unter Druck kommst, siehst du, was du wirklich glaubst, weil du wirst immer das tun, was deine Glaubenssätze tatsächlich hergeben. Ha? Amen zu sagen ist eine gute Sache, aber Amen zu leben ist besser. Das Hauptproblem war damals für Johannes 5, 4, dass die Menschen das Wort Gottes nicht bleibend in sich trugen, weil sie es nicht mit Glauben verbunden haben. Lass uns nochmal zum Weinstock. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Weinstock gehört mit Abstand zu den Gewächsen, die am intensivsten der Pflege bedürfen, wenn sie vom Nutzen sein sollen. Das ist einer der Gründe, warum Jesus in seiner Gleichnisrede den Menschen mit Reben am Weinstock vergleicht. Allein der Mensch braucht von Jugend an eine gute Erziehung. Amen. Wenn er nicht verwildern soll, wie eben ein Weinstock, der nicht beschnitten wurde. So liegt die Zukunft einer Nation in erster Linie in den Händen derer, die Kinder erziehen. einige Erzieher hier sitzen. Und zwar eine ganze Menge. Einige machen es vom Beruf wegen, andere sind Eltern. Ja, das ist unser Job. Das Wohl unserer Nation liegt in unseren Händen. Ist der Wurzelstock eines Weinstocks abgestorben, dann ist er total verwachsen. Er sieht dann schwammig aus. Du kannst aus diesem Holz nicht mal mehr Zahnstocher herstellen. So unnütz ist es. Das Einzige, was du mit diesem Holz machen kannst, ist, du kannst es verbrennen, damit es nicht noch Platz wegnimmt. Das passiert genauso. In der Regel beurteilen wir Menschen nach ihrem Aussehen, nach ihrem Können, nach ihrer Herkunft. Aber vor Gott zählen andere Werte. Entscheidend ist, wie viel Saft aus diesem Wurzelstock im Laufe der Jahre in die Reben hineinfließen kann. Das ist der Wert, den Gott erkennt. Wenn Jesus von Frucht spricht, dann denkt er nicht an Leistungen und an Erfolge, wie wir das in der Regel tun. Frucht kann nur das Ergebnis eines erneuerten Lebens sein. Paulus erklärt das so: Ist jemand in Christus verwurzelt, so ist aus ihm eine neue Kreatur geworden. Das Alte ist vergangen, was Neues ist geworden. Hier haben wir das Bild der Wurzel, das sich hinein begibt in etwas. Ist der Grund gut, wird die Pflanze leben. Wenn du einen Weinstock in Wüstensand pflanzt, wird er kaputt gehen, weil er findet die Nährstoffe in dem Sand nicht, die er braucht. Kakteen wiederum gedeihen. Okay? Ich muss dahin, wo meine Wurzeln auch das finden, was die Frucht hervorbringt, für die ich gemacht wurde. Erneuerte Menschen denken, reden, handeln anders als zuvor. Du siehst, ob jemand von neuem geboren ist oder ob er nur begeistert von Jesus ist. Und glaub mir, es ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Diese von Gott geweckte Lebensqualität kann sich nur so lange halten, wie die Rebe mit dem Weinstock in Verbindung bleibt. Wir hatten hier früher mal vor ein paar Jahren eine Weinrebe und hatten die getrennt von dem Stock. Nur so ein Millimeter, wisst ihr, so durchgeschnitten und daneben gelegt. Und allen war klar, das war das Todesurteil. Von weiter weg gesehen sah das immer noch so aus, als ob diese Rebe an dem Weinstock verbunden worden sei. Aber das war nicht mehr so, die war nicht mehr verbunden, die hatte einen Schnitt. Die lag zwar noch nah bei, aber es floss nichts mehr von dem Wurzelstock hinein in die Rebe. Und jeder wusste, das ist nur eine Frage der Zeit, wann dieser Ast verdorrt. Gell, Papa? Denke ich gerade wieder an dein Lieblingszitat.
Komm, sag's schon.
Es gab mal einen deutschen Showmaster, der kam aus Frankfurt. Der hat gesagt, wenn du den nicht gießt, dann verdörrt er der. Das war jetzt Frankfurter, genau. Ja, das ist so. Wenn der Saft nicht mehr fließt, dann verdörren wir alle. Wenn wir nicht mehr mit dem Weinstock verbunden sind, ist vorbei. Nach außen können wir immer noch ganz interessant aussehen, weißt du, aber innen drin ist alles leer. Wir kennen alle die Geschichte von Superstars, die Burnout bekommen, die sich umbringen, weißt du, die einfach im Leben nicht mehr klarkommen. Obwohl sie scheinbar alles haben, sind sie innen drin total leer. Da fließt nichts mehr, da ist vielleicht nie was geflossen, die sind einfach verdörrt. Kein Weinbergbesitzer würde seinen Reben zurufen, dass sie am Weinstock bleiben sollen, damit sie nicht verdorren. Also wir haben ja Weingebiete nicht weit von hier, in so Rüdesheimer Ecke, hier der Rheingau. Weißt du, keiner sagt das. Ich habe noch nie einen Weinbauer getroffen, der sagte, ich mache das regelmäßig, ich gehe immer hin und sage, bleibt am Weinstock, bleibt am Weinstock, bleibt bitte am Weinstock. Keine Rebe käme auf den Gedanken, in der Natur gibt es das nicht. Aber bei Menschen geschieht genau das. Wie viele haben einmal mit Gott einen guten Anfang gemacht? Aber im Laufe der Zeit wurden sie nachlässiger. Ach, man findet einfach keine Zeit mehr für das Wesentliche, dafür aber viel Zeit für andere Interessen. Ich habe Leute gesehen, die hat Gott wirklich in Wohlstand reingeführt. Und der Wohlstand hat dann dahin geführt, dass sie jetzt ganz exklusive Hobbys hatten. Und die haben so viel ihrer Zeit genommen, dass sie einfach nicht mehr es in Gottesdienst geschafft haben. Wie tragisch. Ganz allmählich beginnt dann eine frische Rebe zu vertrocknen, bis sie schließlich ganz abgestorben ist. Das ist immer ein hässlicher Prozess, vor allem wenn man das mitbekommt, wenn Leute so in den Reihen sitzen und du siehst, die sind wirklich am Verdorren. Und egal, was du ihnen sagst, sie bleiben bei ihrer Haltung und du kannst es nicht verändern. Du kannst niemandem verbieten zu verdorren. Jeder hat das Recht, das zu tun. Und doch tut es immer wieder weh. Damit es nicht geschehen möge, ruft Jesus allen zu, Offenbarung 3, Vers 11. Wir reden von dem auferstandenen Jesus. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das ist ein Satz an die Überwinder, der sie warnen soll. Da ist jemand, der ist interessiert, deine Krone zu nehmen. Und die Krone steht für das Leben, das ewige Leben. Die steht für die Herrschaft mit ihm in der Ewigkeit. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass es einen Löwen gibt, der brüllt und der sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist an Christen geschrieben. Und der Löwe ist der Feind. Ja, der ist real, der ist da. Und der kann aber nur die verschlingen, die nicht mehr am Weinstock hängen. Okay, jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Wie wir in Christus bleiben können, weil das ist ja das Wichtige. Das solltet ihr mit nach Hause nehmen. Oder besser noch, damit solltet ihr heute schon etwas tun. Zu blühen bedeutet also beständig zu bleiben. Ist das rübergekommen? Am richtigen Ort zu bleiben, okay? Der Ort, wo die Umweltbedingungen stimmen. Ich behaupte mal, das hier ist ein Ort, wo das so ist. Wo wir geistlich am richtigen Ort sind. Aber auch in den Orten, wo Gott dich sonst hinstellt. Du solltest am richtigen Arbeitsort sein. Du solltest nicht hier deine eigene Entscheidung treffen. Du solltest den Herrn fragen. Gott, wo soll ich arbeiten? Gerade wenn du einen Beruf anfängst, frag ihn. Und lass dich nicht übertölpen. Manchmal kommt jemand und sagt, oh, Gott hat mir einen tollen Job gegeben in München oder in Berlin und ich ziehe jetzt um. Sag ich, ist es wirklich Gott? Gott zieht dich nicht von der Gemeinde weg, wo er dich hingerufen hat. Er wird dir immer einen Job in der Umgebung geben. Aber wenn du woanders suchst, dann wird dich jemand anderes vielleicht weit wegführen. Das muss ja nicht diese Gemeinde sein. Vielleicht ruft Gott dich ja nach München. Dann ist es wunderbar. Aber das solltest du sehr, sehr genau prüfen. Weil wenn er es einmal geschafft hat, dich von der Versorgung abzuglemmen, schaffen es die wenigsten, in diesem Leben wieder klarzukommen. Dann mit dem Wurzel tief im Boden ist der Ort, wo wir bleiben sollen. Bleib mit deinen geistlichen Wurzeln tief in Christus. Lass dir das nicht nehmen. Wir haben viele Orte, wo die Brunnen sind, die Gott speist mit seiner Quelle. Jede Zelle soll so ein Ort sein, wo du deine Wurzeln tief ins Wasser halten kannst. Und das fließt, was Gott für dich hat. Die Gottesdienste sind so eine Quelle, eine nette Quelle, eine Brunnen. Die Quelle sind wir nicht, die Quelle ist Jesus. Aber die Quelle speist so viele Brunnen. Die speist auch andere Gemeinden, natürlich, andere Kirchen. Überall, wo Christus groß gemacht wird, ist dieselbe Quelle am Werk. Du musst aber an den Orten bleiben, wo Gott dich hingesetzt hat. Morgens deine Bibel aufzuschlagen, ist eine Brunnenerfahrung für dich. Mit deiner Frau oder deinem Ehemann zusammen zu beten, ist eine Brunnenerfahrung. Selbst wenn jetzt die Urlaubszeit kommt, zu sagen, ich lasse mir meine Brunnen nicht weggraben in dieser Zeit. Ich will nicht vor lauter Entspannung dem Herrn verlieren für 3 Wochen. Lass das nicht zu. Schau, dass deine Brunnen stehen, deine Anbetungszeit, deine Gebetszeiten. Das sind deine Brunnen. Pflege die täglich. Halt da einen Blick drauf. Das hält dich mehr lebendig, als du ahnst. Und das weißt du immer dann, wenn du es eine Weile mal nicht hast. Wenn du das schon mal erlebt hast, weißt du, 3 Wochen ohne Gemeinde, das war gerade mal ganz schön hart. Vor allem, weil ich meine Bibel auch nur 2 Mal aufgeschlagen hatte. Und das ist hart. Du bist in einem Überlebenskampf gewesen, wenn das so war. Aber das musst du gar nicht sein. Auch wenn du in Urlaub bist, da gibt es auch irgendwo Kirchen und Gemeinden. Geh hin. Oder macht eigene Gottesdienste als Familie, ist cool. Lest zusammen in der Bibel, macht was. Lass nicht zu, dass du dich entfernst von dem Ort. Und achte darauf, dass du mit nach oben ausgerichteten Blättern stehst. Okay, Wurzeln nach unten, am richtigen Boden, aber die Blätter nach oben. Lass nicht zu, dass deine Blätter sich in alle möglichen Richtungen drehen. Oh, das ist gerade so spannend. Oh, das ist so cool. Und oh, das nach oben. Da kommt unsere Kraft her. Er sagt, er ist voller Freude und er liebt es, wenn du Freude hast. Und er sagt, ich gebe dir meine Freude und lass deine noch dabei, damit du in vollkommener Freude bist. Also manchmal gucke ich in den Spiegel und denke, ich habe die gerade nicht, diese Freude. Gerade ist irgendwie der Tag so grau und so verregnet, so für mich so innen drin. Und dann muss ich zu dem Ort, wo ich meine Blätter wieder nach oben ausrichte und sage, Herr, hier bin ich. Ich brauche Freude und ich will genau das tun, was du willst. Herr, richte mich aus. Und er liebt das Gebet. Er hilft uns dabei. Wenn es nur von Herzen kommt, ehrlich gemeint ist, er richtet uns wieder auf. Und das Ende des Tages ist besser als der Anfang. Das ist, wie ich das erlebe. So, was kann ich tun, um in Christus zu bleiben? Zunächst mal, bleibe in Christus durch Liebe. Da haben wir letztes Jahr relativ viel drüber gesprochen. Das heißt nicht, dass es nicht wieder wichtig ist, darüber zu reden, aber ich fasse es mal ein bisschen zusammen. In der Liebe zu Gott zu bleiben, heißt, seine Gebote zu halten. Ihr könnt die Bibelstellen hierzu in eurem Handout nachher finden. Es heißt, dass wir einander lieben sollen. Die Bruderliebe gilt als der entscheidende letzte Schritt der liebesfreien Folge bis hin zur Gottesliebe. Mit anderen Worten, wenn du den Bruder nicht liebst, sagt Gott, mich liebst du erst recht nicht. Ui, harte Worte. Er sagt's, nicht ich. Tu seinen Willen, sei gehorsam, ist ein Ausdruck der Liebe. Und bringe viel Frucht, ist ein Ausdruck, Gott zu lieben. All das sehen wir definitiv und ganz klar im Johannesevangelium und auch in anderen Schriftstellen. Das Zweite, was ich tun kann, ist, dass Christus in uns bleibt. Es ist der Heilige Geist Gottes, der zu Pfingsten allen zugänglich gemacht wurde, der in uns bleiben will. Und hier ist es entscheidend, wie er das tut. Du kannst ihn in dir bleiben lassen und er gibt dir ab und zu einen netten Tipp. Aber du kannst ihn auch in dir herrschaftlich bleiben lassen. Und dann kommst du an die Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane war und sagte, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Das ist der beste Ort der Welt, um klar zu wissen, dass ich ihm folge. Weil immer wenn ich das tue, sage ich damit gleichzeitig Nein zu allem, was ich gerade so gerne machen würde und lege das Gott sozusagen auf dem Altar und sage, Gott, gib mir das wieder, was okay ist und den Rest, nimm weg. Ich will das tun, was du willst für mein Leben. Das heißt nicht Selbstverleugnung, das heißt mehr Selbsterkenntnis. Weil Gott hat mir ja viele von diesen Gedanken auch gegeben und er wird nicht alles mir wegnehmen, was mir Spaß macht. Im Gegenteil, ich erlebe Gott genau andersrum. Aber manchmal schleichen sich da Dinge dazwischen, die fühlen sich so ähnlich an, sind aber falsch, führen uns in einen üblen Weg, wenn wir weitergehen würden. Und die nimmt Gott uns weg. Manchmal für eine Weile, weil sie uns gerade jetzt schaden, manche auch für die ganze Zeit. Aber das tut er nur, wenn du es ihm erlaubst. Deswegen lass den Heiligen Geist Herr sein. Wie der Pflanzensaft im Weinstock fließt der Geist Gottes durch unsere Christusverbindung in unser ganzes Sein hinein. Und das brauchen wir. Das Dritte ist viel bleibende Frucht. Wisst ihr, wir hinterlassen ein Vermächtnis für die nächsten Generationen durch unser Glaubensleben. Beständige Frucht. Ich habe das immer wieder gesagt, wir bauen hier nicht Gemeinde für uns. Wir bauen Gemeinde für unsere Enkelkinder und Urenkelkinder und die Urenkelkinder dieser Person. Das ist, was wir hier machen. Alles, was wir hier tun, auch alles, was wir durchgehen lassen, was wir erlauben, Gemeindezucht, Stichwort, würde Folgen haben für die nächsten Generationen. Stell dir vor, die würden sagen damals, ja, der durfte damals Mitglied in der Gemeinde bleiben, obwohl er definitiv mit einem anderen Menschen zusammenlebt, der jetzt sein Ehepartner war. Damals hat der Pastor Bernd vor 50 Jahren, der hat das auch erlaubt. Also kann das so schlimm nicht sein. Wisst ihr, was dann passiert, so auf 2, 3 Generationen weiter, was aus dieser Kirche würde? Da würde eine Sekte draus. Oder etwas, was völlig ohne Relevanz ist für Gott. Wir müssen auf die Dinge aufpassen, auf die kleinen Füchse, die den Weinberg anknabbern. Und deswegen sind wir manchmal sehr, sehr klar. Manchmal, wir versuchen immer sehr, sehr klar zu sein. Vielleicht kriegen wir nicht immer alles mit, was wir mitbekommen. Dann möchten wir sagen, Leute, wir sind Christen, wir sind Nachfolger von Christus. Und was Christus in seinem Wort der Bibel gesagt hat, ist für uns Maßstab. Und hier werden wir uns nicht ein X für ein U vormachen lassen von niemandem. Egal, was deine Hormone gerade sagen. Wir sind nicht Hormoneller, wir sind Christus-Nachfolger. Oder Hormonello, also nicht nur Frauen. Jeden kann das betreffen, gerade junge Menschen. Ich spreche euch mal an. In eurem Alter ist das der größte Feind, den ihr habt, für ein paar Jahre lang. Das war in meinem Alter so, das hat jeder mitgemacht, wenn er so in die Teenagerzeit kam. Auf einmal kommen Dinge hoch und die greifen nach einem und scheinbar fühlt sich das ja noch alles sogar richtig an und irgendwo zieht es einen hin. Und wenn man da nicht vorher klare Entscheidungen getroffen hat, dann ist man so schnell weit weg von Christus und erlebt Dinge, die wir nie hätten erleben sollen. Weil der erste Spaß geht vorbei und der Preis hinterher, das habe ich aus Erfahrung, ist sehr hoch. Für manche übermenschlich hoch. Ich rede nicht nur von ungewollten Schwangerschaften, ich rede von Krankheiten und Dinge, die kommen. Und die kommen nahezu immer in irgendeiner Form. Also pass auf dich auf. Du hast deinen Körper nur einmal zu verschenken und das an den Menschen, der dein Ehepartner geworden ist, nicht irgendwann vielleicht werden wird. Das geht meistens schief. Okay? Lass mich dich ermutigen. Du verpasst gar nichts, wenn du ein paar Jahre wartest. Du gewinnst mehr, als du ahnst. Und je älter du wirst, desto mehr siehst du, dass es stimmt. Wenn du deine Freundinnen und Freunde siehst und siehst, was die alle schon nach 2, 3 Jahren sexuellem Erleben durchhaben, dann weißt du, sorry, aber du hast den besseren Weg gewählt. Du hast dir einiges erspart. und dann dich vorbereitet für das, was kommt. Ich glaube, Gott hat für jeden und für jede den und die eine, die es wert ist, zu warten. Dann gibt es die Aussage, nicht bleiben, gleich verloren gehen. Weil wenn wir nicht in Christus bleiben, haben wir ein Leben ohne Frucht. Vers 4 und 5. Wir erleben die Trennung von Christus und der persönliche Untergang ist oft die Konsequenz unseres geistlichen Lebens und damit oft auch vieles an Beziehungen und an mehr, was dem folgt. Weil er ist der Weinstock und du bist der Zweig. Und wenn sich der Zweig selbst vom Weinstock trennt, wird er verwelken. Und zwar, hört gut zu, nicht, weil der Weinstock das will. Es ist keine Strafaktion von Gott, wenn du Fehler gemacht hast, dich zu vernichten. Wir sind im Neuen Testament, im Neuen Bund. Sondern wir verwelken dann, weil ich ohne den lebenden, lebendigen Kontakt zwischen mir und ihm nicht das sein kann und nicht das tun kann, was ich sein könnte und sollte. Es ist einfach unmöglich. Außerdem sagt diese Schriftstelle nicht, dass der Weinstock die welken Zweige sammelt und verbrennt. Die Bibel sagt, dass das Menschen tun. Wenn wir aufhören, Zeit mit dem Herrn zu verbringen, werden wir von den natürlichen Umständen des Lebens verbrannt. Da braucht es manchmal gar niemanden zu, es passiert einfach. Wenn du mal ein bisschen weiter von Jesus weg warst, weißt du genau, wie sich das anfühlt. Es gibt den einen oder anderen hier, der hat mal das Erlebnis gehabt, dass Christus nicht mehr fühlbar war. Ein paar Gespräche geführt und das war so ein Stück Hölle. Er war einfach nicht mehr zu spüren, er war mal einen Tag nicht da. Und wer das mal erlebt hat, der weiß, was Gottes Ferne bedeutet letztendlich. Das ist kein Spiel und den Preis will auch niemand bezahlen. Im vollkommenen Willen Gottes zu bleiben, das ist mein wichtigster Tipp hierbei. Das heißt, Gebetserhörungen fließen, viel Frucht wird da sein in deinem Leben, Jüngerschaft findet statt. Du bist dann jemand, der sich gerne etwas sagen lässt, der keine Angst davor hat, der auch Leute konfrontiert mit der Wahrheit, auch ohne Angst, weil du weißt, du kannst niemanden überreden. Das willst du sowieso nicht. Du wirst Leuten etwas zeigen und jeder muss selbst entscheiden. Du bist Adler, nicht Huhn. Jesu Ziel ist deine vollkommene Freude, das haben wir eben gelesen in Vers 11. Und übrigens, ich bin ein Freund Gottes. Habt ihr das gelesen in Vers 14, 15? Du bist ein Freund Gottes. Wenn du tust, was er sagt. Wie kann er dann sagen, er ist mein Freund? Das ist seine Definition. Wir Menschen haben andere Definitionen von Freundschaft. Klar, wir haben Freundschaften auf einer Ebene, die müssen anders definiert sein. Aber wenn der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sagt, ich biete dir eine Freundschaft an, der Deal ist aber folgender. Wenn du mein Freund bist, wirst du mir so sehr vertrauen, dass du genau das tust, was ich dir sage. Dann haben wir eine Freundschaft. Sonst, sorry, funktioniert nicht. Das kann er tun, weil er ist allwissend, er ist allmächtig. Er hat den Plan. Nicht nur einen Plan. Wir als Freunde so untereinander, wir haben Ideen, wir haben Pläne, wir hören auch mal was von Gott, natürlich. Aber er hat den Plan, weißt du, den Plan. Und solange du in dem Plan bist, geht's dir gut. Wenn du den Plan nicht mehr siehst, hast du ein Problem. Deswegen ist es gut, dass Gott sagt, wenn du mein Freund sein willst, dann wirst du tun, was ich dir sage. Du wirst deinen Zehnten geben, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Du wirst bis zur Ehe warten, auch wenn du gar keinen Bock drauf hast. Du wirst in der Gemeinde mitarbeiten, auch wenn du sagst, oh, ich mag den nicht mal, der mich da jetzt leitet. Du wirst tun, was immer er dir sagt. Und je mehr du das tust, desto klarer wird er reden. Und desto kraftvoller wird dein Leben sein. Er wird dich verändern, weißt du? Wir denken immer, Gott verändere den oder die. Aber das ist nicht der Fokus. Fokus ist, er will dich verändern. Er will mich verändern. Er ist 30 Jahre dran, mich zu verändern. Er ist immer noch nicht fertig. Und ich weiß das. Und ich weiß das sehr, sehr sicher. Und das ist entspannt. Baustelle noch nicht abgeschlossen. Das dürft ihr auf meinen Grabstein mal schreiben. Baustelle abgeschlossen, aber nicht vorher. Vorher bin ich froh, dass er nicht aufhört, mit mir zu arbeiten. Und mich ihm ähnlicher zu machen, wo auch immer möglich. Wisst ihr, Folgendes hält uns mit Christus verbunden. Und das sind ganz einfache Sachen. Es ist das Lesen und Studieren des Wortes Gottes. Es ist die Bibel. Das simple, alte, einfache Buch. Egal, welche Übersetzung du bevorzugst. Erstmal ist es das Wort, dass du dich darin aufhältst. Das wird dir helfen, in ihm zu bleiben. Wenn du noch nie die Bibel gelesen hast, fang an im Neuen Testament, am besten im Lukas-Evangelium. Lies Kapitel für Kapitel, liest dir jeden Tag eins vor. Und wenn du es gelesen hast, dann stell dir Fragen, was sagt Gott eigentlich mit den Versen, die ich gelesen habe? Und welcher Vers ist für mich jetzt gerade relevant? Was Was soll ich tun? Und dann beginn zu tun, was der Vers dir sagt. Und schau, was passiert. Und du wirst Erfahrungen machen, die jenseits dessen sind, was du in der Esoterik findest oder in irgendeiner Religion oder in irgendeiner Philosophie. Du wirst erkennen, er ist tatsächlich real anwesend. Er ist an deinem Leben interessiert und er lässt dich nicht so bleiben, wie du bist. Nicht, weil er dich nicht so liebt, wie du bist, sondern weil er was Besseres für dich hat. Er entwickelt dich. Das zweite ist eine gute Gebetskultur. Und zwar eine, bei der man auf Jesus hört und Kraft von ihm empfängt. Das hilft dir, in ihm zu bleiben. In the box. Das dritte ist das Befolgen seiner Gebote. Denn darin zeigt sich unsere wahre Liebe, wie wir eben gesehen haben. Und dann werden wir auch einander lieben. Auf einmal kannst du den schrägen Vogel, der vielleicht gerade neben dir sitzt, guck dich jetzt nicht um. Ich meine, wir alle sind ein schräger Vogel für irgendjemand, oder? Also ich bin bestimmt für einige von euch ein schräger Vogel. Da kann ich mit leben, es ist in Ordnung. Aber du wirst selbst den dann oder die dann lieb haben können. Du wirst sagen, boah, du wirst sehen, wie auf einmal Gefühle kommen. Also wenn du Geschwister hast, dann ist das manchmal so ähnlich. Und du kennst deine Schwester, deinen Bruder besser als viele andere Menschen. Du weißt genau, welche Schwächen, welche seltsamen Ansichten oder was auch immer da ist. Und wenn du es richtig machst, dann kannst du sie lieben, auch wenn du das alles weißt. Du hast so innere so ein Lächeln innen drin, weil du denkst, naja, hier bist du schon ein bisschen schräg, aber hey, du bist meine Schwester, wie cool ist das denn? Und so fängst du an, auf einmal Leute in der Gemeinde zu sehen, wo du vorher dachtest, so, was ist das für ein Typ? Ey, wie der sich anzieht schon. Oder oh, die Ohrringe in allen Ohren oder was auch immer dich stört. Und dann wirst du sagen, hey, ist ein Bruder. Ach cool, ist ein bisschen schräg, aber ist ein Bruder. Ich mag ihn. Ey, cool. Danke, Herr, dass er hier sitzt. Danke, dass er gerettet ist. Danke, Herr, dass du an ihm genauso arbeitest wie an mir. Okay. Ich denke immer wieder an das Bild von Ray McCauley. Das ist ein südafrikanischer Prediger aus der Glaubensbewegung. Er hat mal auf einer großen Konferenz gepredigt. Viele tausend Leute. Er ging dann abends in sein Hotel. Und da waren so ja, junge Männer, mehrere, die waren ordentlich besoffen und fielen darum, lallten. Und einer übergab sich dann noch im Foyer des Hotels. Und dann gingen die alle mit ihm in den Aufzug. Ja, er mit seinem Anzug, ne, Glaubensprediger. Und dann diese Jungen, die macht ihn so ein bisschen dumm an. Nicht jetzt super frech, aber halt ein bisschen doof. Und im Aufzug, er hat sich sogar, boah, und er ist aus seiner Limousine ausgestiegen und dann kommen dann diese Typen und von da an bis zum Hotel hat er die um sich rum gehabt und er dachte nur, also was für ein schäbiges Volk. Und dann im Aufzug sprach Gott zu ihm und sagte, weißt du, Ray, der einzige Unterschied zwischen denen und dir bin ich. Wir urteilen schnell über das, was vor Augen ist. Und da hat er Buße getan, geweint und sagte, hast recht. Hast recht, ich wäre ganz woanders ohne dich. Ich wäre ganz woanders. Wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre, ich wäre heute ganz, ganz woanders. Ich spare euch die Details dazu, ich wäre ganz woanders. Ich bin so dankbar. Wenn du die Dankbarkeit nicht verlierst, dann kannst du Menschen stehen lassen, die anders sind als du. Dann muss nicht jeder deinem Idealmaß entsprechen, sondern du fängst an, Leute interessant zu finden, die anders sind. Du denkst, boah, warum bist du so? Du lässt dir die Geschichte erzählen und wirst dich wundern. Jeder hat eine Geschichte. Manche Geschichten werden dich zu Tränen rühren. Du wirst noch mehr Dankbarkeit haben. Du wirst sagen, danke, dass ich die Geschichte nicht teilen muss. Dass ich anders groß geworden bin vielleicht, keinen Missbrauch erlebt habe oder andere üble Sachen. Und dann verstehst du. Denkst, boah, und ich war so schnell mit meinem Urteil. So schnell. Und weißt du, wenn wir das in der Gemeinde schon nicht hinbekommen, wenn wir einander schon nicht lieben können, wie wollen wir dann jemanden lieben, der hier reinkommt? Vielleicht in Rockermontur oder totaler Esofreak oder Veganer oder was auch immer. Ich mache einen Scherz, okay? Ich meine einfach jemand, der anders ist als du. Wie willst du ihn denn dann lieben, der nicht mal Jesus hat, der sich vielleicht noch völlig daneben nimmt, der arrogant ist, der keine Ahnung was ist? Wenn wir einander schon nicht lieben können, so wie wir sind, wie wollen wir die lieben, die draußen sind? Wir disqualifizieren uns vom ersten Moment an. Manche fragen sich, warum habe ich nicht mehr Kontakte zu Nichtchristen? Das könnte der Grund sein. Weil du noch nicht mal die liebst, die im Haus Gottes sind. Deine Brüder und Schwestern, so nennt Jesus die. Du würdest die nie so nennen. Jesus nennt die so. Den schrägen Typ, das ist dein Bruder. Das ist dein Bruder. Okay. Es ist dein Bruder, okay? Es ist dein Bruder. Wenn irgendwas nicht stimmt, dann bete doch einfach für ihn. Aber auch nicht in der Arroganz, sondern immer in der Weisheit. Andere denken vielleicht so über dich, okay? Und Gott liebt dich trotzdem. Hat mir jemand gesungen, Gott liebt mich trotz mir. Das ist eine gute Nachricht. Das ist der Kern des Evangeliums. Fange an, Menschen zu lieben, wie Jesus sie liebt. Und du wirst Jesus ähnlicher, als du ahnst. Und dann schließlich noch, wenn wir unser Leben auf geistlichem Gebiet reinhalten, indem wir im Wort Gottes bleiben, der Versuchung widerstehen, unter Führung des Heiligen Geistes folgen. Reinheit ist ein großer Wert im Reich Gottes. Purity. Purity. Es gibt jetzt einen Kanal, Pureflix, in Deutsch heißt er ein bisschen anders. Yesflix, ja, das ist wie Netflix, nur halt eben nur mit guten Filmen. Christliche Filme oder wertgebende Filme. Wusste ich auch noch nicht. Also Werte sind was. Wir lassen oft zu viel Müll in unser Leben, auch gerade über den viereckigen Kasten zu Hause oder über die Internetgeschichten. Achte darauf, was dich vermüllt. Schmeiß es raus. Schmeiß es raus, was deine Gedanken vergiftet. Finde raus, was macht's. Baut's dich auf oder baut's dich ab? Lass dich nicht abbauen. Es ist nicht wert. Noch drei Statements. Graham Cook sagte mal, wenn du in Jesus bleibst, sind auch deine Umstände in Jesus. Ist ein guter Ort für deine Umstände, in Jesus zu sein. Oder er sagte Folgendes, in Christus zu sein ist das Geschenk des himmlischen Vaters an uns. In Christus zu bleiben ist unser Geschenk an den Vater. Machst du ihm dieses Geschenk? Bleibst du in Christus? Auch wenn es unbequem ist, auch wenn es was kostet, auch wenn es dich ärgert, bleibst du in Christus. Ich sag dir, du wirst es genießen. Denn die schönsten Dinge kommen nach der Zeit. Oft nach der Zeit, wenn ich mein Projekt schon wieder hinschmeiße, ich denke, hat es nicht gelohnt. Das Richtige beständig tun, bis die Ernte kommt. Es kann dauern, vielleicht Jahre. Aber was hast du zu verlieren? Iris, ihr Mentor, John Paul Jackson, sagte, wie du mit deinem Ehepartner umgehst, wenn es unbequem oder lästig ist, denk mal kurz nach. So gehst du auch mit Gott in unbequemen Situationen um. Ah, vielleicht ein prophetisches Wort für dich. Vielleicht solltest du mit deinem Ehepartner anders umgehen, weil das ist dein größtes Geschenk, was du von Gott jemals bekommen hast und bekommen wirst nach deiner neuen Geburt. Wisst ihr, vor der Frucht kommt immer die Blüte. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Blühen benötigt fünf Voraussetzungen. Zum einen, es braucht Licht. Für die Photosynthese, für Erkenntnis bei uns, für den Glauben, der sich entwickelt, dass seine Stärken mehr meine werden. Das ist, was, wofür Licht jetzt steht, geistlich. Wärme ist das Zweite, was eine Pflanze braucht, um zu blühen. Wärme steht für mich für Beziehungen. Keiner ist eine Insel. Wir gehören miteinander verknüpft und verbunden. Und sowohl zu Gott wie auch zu Menschen. Wir brauchen diese Beziehung nach oben und zur Seite und auch nach unten, wenn wir Menschen führen dürfen. Das ist ein Vorrecht. Und es steht für Geborgenheit, es steht für Förderung. Das sind Menschen in deinem Leben, die dich führen dürfen. Auch das gehört dazu, zur Wärme, denen du nicht egal bist, wo du nicht nur eine Nummer bist oder ein Produktionsfaktor, sondern jemand bist, wo sie sagen, hey, da ist mehr von Gott drin, den will ich fördern, sie will ich fördern. Jeder gute Zellleiter sollte so jemand sein. Du förderst die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Du führst sie weiter in ihre Berufung hinein. Und das macht Wärme aus. Da weiß ich, ich bin nicht nur eine Nummer im Getriebe, wie an vielen Orten in dieser Welt, sondern ich gehöre dazu, ich bin Teil der Familie. Das Dritte ist Wasser. Wasser transportiert ja die Nährstoffe. Und das Wasser erfrischt, so wie das Wort. Das Wasser ist das Wort. Das Wasserbad, sagt die Bibel, ist das Bad im Wort Gottes. Wann hast du das letzte Mal so richtig gebadet? Dich mal so eine ganze Stunde zurückgezogen und mal so ein Evangelium am Stück gelesen? Oder einen Brief? Baden, weißt du, rein ins Wort. Der ganze Dreck löst sich nach einer Weile. Aber im Winter nehme ich gerne so Bäder. Wenn ich da drin bin, vor anderthalb, zwei Stunden siehst du mich nicht mehr. Da liege ich drin, bis die Füße krumpelig werden. Alles gut. Und lese was. Und dann, es ist alles sauber. Ja, alles perlt ab, was sich da festgefressen hat durch die Tage. Ist gut. Der Heilige Geist ist für mich ein Bild für Wasser. Die Geistesgaben stehen für Wasser. Das Wort und der Geist wirken zusammen. Und dann die Nährstoffe als Viertens. Meine Bibellese, mein Gebet, ich fasse es zusammen, ihr merkt, Gemeinschaft, die ich brauche, Gehorsam, all das sind Nährstoffe, die ich brauche. Und das Fünfte ist der Boden. Der Boden meint für mich Gemeinde, Kirche, Ort, wo mein geistliches Zuhause ist. Da, wo meine Wurzeln tief reingehen können, wo ich sicher bin, wo einer den anderen stützt, wo Verbindlichkeit ist, wo ich trainiert werde, wo ich Verbindung habe, weil Verbindlichkeit führt ja zur Verbindung. Manch einer wird da überhaupt erst angeschlossen an den Weinstock. der vorher noch nie diese Verbindung hatte und auf einmal wächst was, was nie vorher da war. So haben wir das erlebt vor 30 Jahren, als meine Mutter zum Glauben kam, vor 31, und dann standen ja darauf wir und wir haben gemerkt, wir waren auf einmal was, was wir nie vorher waren. Das Bild von Raupe und Schmetterling passt da. Wir haben auf einmal, was ist das denn? Flügel. Wir waren immer auf dem Boden unterwegs, weißt du, unter den Umständen hergekrabbelt, wie das eben Raupen tun. Und auf einmal, wow, hey cool, und dann fliegen wir. Wir haben noch denselben Kopf, dieselben Augen, aber wir haben Flügel. Wir haben eine andere Möglichkeit, wir fliegen über die Umstände. Das ist, wo wir für gemacht wurden. Korrektur gehört zum Boden, Jüngerschaft gehört zum Boden. Das sind freiwillige Dinge, weißt du, du musst nichts davon tun, aber du darfst und du kannst. Und wenn du clever bist, dann erkennst du, das ist ein Vorrecht. Immer sagte mal Leiter, oh, ich brauche keinen Leiter. Leiter ist das größte Geschenk in der Gemeinde, was du bekommen kannst. Wenn es ein Leiter ist, der dich liebt, wenn es ein Leiter ist, der kompetent ist und der dich weiterbringt. Egal an welchem Ort du eingepflanzt bist, du hast irgendwo einen Leiter. Jemand, der es gut mit dir meint. Achte und ehre den als Geschenk und nicht als Fluch. Egal, wie, was für ein Freiheitstyp du bist, richtig frei bist du erst in seiner Struktur, in seiner Kultur. Weil blühen, das möchte ich auch noch sagen, bedeutet, in eine Entspannung zu kommen. Blühen bedeutet, dass wir in Christus bleiben und seine Worte herrschaftlich in uns bleiben. Dann blüht's. Und stehst du morgens schon auf und du weißt, das wird ein guter Tag. Weil das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich will mich freuen und fröhlich sein. Er hat es mir versprochen, seine Freude ist in mir. Das Leben kann so einfach sein und so kompliziert. Aber Unfruchtbarkeit, das ist der Ego-Trip ins Ewige aus. Auch das will ich nicht verschweigen. Im Lukas 8 steht das Gleichnis der vierfachen Saat. Jesus lehrt uns im Gleichnis der vierfachen Saat, dass die meisten Menschen unfruchtbar bleiben, weil sie nie zur Blüte gelangen. Das Gleichnis aber bedeutet dieses, steht hier im Lukas 8, 11. Der Same ist das Wort Gottes, die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herz weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und wenden und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das ist tragisch, wenn Frucht nicht zur Reife kommt. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen, in standhaftem Ausharren. So alle vier Gruppen haben das Wort Gottes gehört, doch nur die eine, im standhaften Ausharren befindliche, entwickelt Blüte und Frucht. Die anderen kommen aus verschiedenen Gründen nie bis zur Blüte. Ihre Wurzeln kommen nie weit genug in die Erde und sie bilden nicht genügend Blätter. Stattdessen verderben sie. Die am Weg sprossen kurz auf und sind dann Vogelfutter, weil sie sich das Wort Gottes schon am Anfang wieder rauben lassen. Die auf dem Felsen gesäten sind die, die erst voller Begeisterung sind. Jedoch weigern sie sich, Wurzeln zu ziehen. Sie sind hier da und morgen sind sie dort und übermorgen wieder dort. Sie sind unbeständig, wollen stets den nächsten Hype und bringen nie eine Blüte hervor. Sobald es etwas kostet, zu glauben, fallen sie ab und verdorren. Und die unter den Dornen, die dritte Gruppe, die lassen Sorgen oder Freuden und Reichtum sie davon ablenken, Gott zu vertrauen. Sie beginnen sogar mit der Fruchtbildung, doch kommt diese nicht zur Reife. Sie lassen ihren Glauben ersticken und verdorren letztendlich auch. Wie tragisch, die waren schon auf einem richtig guten Weg. Aber dann kommen bei dem einen die Sorgen und bei dem anderen kommen Vergnügungen. Und bei wieder einem anderen kommt Reichtum. Ihr merkt, die Dinge, die nicht schlecht sind, können tödlich sein, wenn sie den falschen Platz bekommen. Und dann steht da, das in dem guten Erdreich, aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen. Die haben es geschafft, die sind bis zur Frucht gekommen, in standhaftem Ausharren. Weißt du, wenn du einmal im Monat hier im Gottesdienst bist, wo soll die Frucht denn wachsen? Wenn du einmal die Woche nur deine Bibel auflegst, wo soll denn die Frucht wachsen? Das ist nicht beständiges Ausharren. Paulus sagte, verpasst nicht die Versammlung. Als Pastor sage ich das nicht oft, weil es immer so aussieht, als ob es mir darum geht, dass hier die Plätze alle gefüllt sind. Aber Paulus sagt, genau darum geht's. Du kannst deinen Gottesdienst nicht aussuchen, ich gehe mal hin und ich gehe mal nicht hin. Du tust einen Fehler, begehst einen Fehler. Weil hier könnten Dinge ablaufen an dem Sonntag, wo du fehlst, die genau für dich waren. Vielleicht ein Worterkenntnis, was genau für dich gewesen war, du warst nicht da. Oder eine Bibelstelle, die dein Problem gelöst hätte. oder ein Aufruf, der genau dir gedient hätte und dich rausgeholt hätte und du warst nicht da. Deswegen sagt Paulus, verpasst das nicht. Gemeinde ist ein beständiges Wirken, wo Gott was tut, auch in deinen Zellen genauso. Wo immer du hingehst, das ist ein Ort, wo Gott was Beständiges tut. Er ist nicht nur projektmäßig unterwegs. Das ist Standard, das ist Lifestyle. Gottes Wort ist übernatürlich im Ursprung, ewig in der Dauer, unaussprechlich im Wert, unendlich im Umfang, wiederherstellend in Kraft, unfehlbar in Autorität, universell in der Anwendung und inspiriert in seiner Gänze. Wir sollten es durchlesen, wir sollten es niederschreiben, wir sollten es beten, wir sollten es ausleben und wir sollten es weitergeben. Danke. Ich fasse zusammen. Der Herr lehrt uns am Gleichnis des Weinstocks, dass es unser höchstes Ziel sein sollte, in ihm zu bleiben und seine Herrschaft in uns herrschaftlich zu gestalten. Zweitens, bleiben bedeutet, beständig in ihm zu sein und birgt die größten Verheißungen in sich. Drittens, wir bleiben in ihm, indem wir darauf achten, in Liebe zu leben, bleibende Frucht zu bringen, ihm gegenüber gehorsam zu sein und stets darauf zu achten, in seinem vollkommenen Willen zu bleiben. Und ganz praktisch blühen wir, wenn wir das Lesen und Studieren des Wortes Gottes praktizieren, eine gute Gebetskultur pflegen, seine Gebote befolgen und ihm dadurch zeigen, dass wir Gott und Menschen lieben. Erinnert euch, das zentrale Schlachtfeld ist unser Gehorsam, immer. Beide Seiten wollen den. Und wenn wir unser Leben auf geistlichem Gebiet reinhalten, indem wir im Wort bleiben, der Versuchung widerstehen und der Führung des Heiligen Geistes folgen. Im Römer 8 fand ich heute Morgen meine Bibel lese, dass ein Haupthindernis für die Blüte ist, wenn wir im Fleisch bleiben. Könnt ihr gerne mal nachlesen, Römer 8, Vers 1 spare ich jetzt. Aber darum geht es genau, dass wir dem Fleisch, dem Vorzug geben. Fleisch meint unsere Gelüste, unsere Fleischlichkeit einfach, anstatt dem Geist zu folgen. Lasst uns doch bitte zusammen stehen, nach dem vielen Sitzen ist das mal entspannt. Wedelt mal ein bisschen mit den Armen, wenn ihr nicht so sehr schwitzt. Ich möchte fragen, wer von euch, wer von Ihnen sagt, ich habe keinen Zugang zu diesem blühenden Leben, ich habe keine Verbindung zum Weinstock, ich bin hier vielleicht schon ein paar Mal gewesen oder das erste Mal da, wie auch immer, und habe nie Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland angenommen. Ich habe ihn nie gebeten, meine Sünde zu vergeben. Ich habe mich nie entschieden, ihm nachzufolgen. Möchte es aber gerne tun heute. Und ich möchte fragen, wer ist das? Wer möchte diese Entscheidung treffen heute, Christus zur Nummer 1 seines Lebens zu machen und sich einzupfropfen im Weinstock? Würden Sie kurz die Hand heben? Ich sehe keine Hand. Ich möchte dennoch das Gebet sprechen und mit euch zusammensprechen, für die, die im Livestream dabei sind, das später hören. Wenn das du bist und sagst, ja, ich möchte Christus nachfolgen, dann bitte sprich mir Folgendes nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich, vergib mir alle meine Lebensschuld. Wasch mich rein. Ich entscheide. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Jesus sei mein Herr. Ich bekenne, durch dieses Gebet habe ich Sündenvergebung und bin ab heute dein geliebtes Kind. Amen. Amen. So, wenn du das heute zum ersten Mal gesprochen hast und hast das hier auf irgendeine andere Weise gehört, über das Internet oder später auf CD, bitte schick mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Ich möchte gerne ein kleines Willkommensgeschenk zuschicken. Für alle anderen, die das schon längst getan haben oder vielleicht irgendwann einmal tun möchten, euch möchte ich bitten, trainier jetzt dein Bleiben im Blühen. Ich möchte hier eine kurze Zeit geben, nach vorne zu kommen jetzt und zu sagen, ich nehme den Kampf neu auf. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Wenn du heute vom Geist Gottes überführt wurdest, dann nur, weil er will, dass du fruchtbar bist. Er will dich nicht bloßstellen, darum geht es hier nie. Er will, dass du ein Leben führst, das diesen Namen auch verdient. Und wenn Gott dich heute ruft, umzukehren und entscheidende Dinge in deinem Leben zu ändern, so nimm das bitte nicht auf die leichte Schulter. Denn es gibt definitiv ein zu spät dafür. Wenn du weißt, dass deine Verbindung zum Weinstock gestört ist, komm nach vorne und bitte Jesus um Vergebung. Triff die richtigen Entscheidungen und bereite dich auf deine Blüte vor, weil dein Leben zählt fürs Reich Gottes. Und manchmal ist es wie, wenn wir so einen Schnitt bekommen haben in unsere Rebe, so der Ast, der uns verbindet mit dem Weinstock, so durch irgendeine Schuld, durch irgendeine blöde Verhaltensweise. Und wir wissen, wenn wir das nicht kitten lassen, dann irgendwann können es ganz durchreißen. Und das wäre tot, das wäre übel. So, Jesus ist interessiert daran, dass wir, wenn wir gesündigt haben, zu ihm kommen, und zwar zeitnah, umkehren, und er macht uns heil. Er macht diesen Riss wieder weg. Er macht das Ding stabil. Okay? Ja, wenn du das bist, bitte komm. Komm nach vorne. Wenn du weißt, in deinem Leben gibt es etwas, das dich hier verletzt, das dich hier gefährdet, und du willst das verändern, bitte geh zum Kreuz und leg das dabei die Steine. Leg das ans Kreuz und nimm dir von ihm Vergebung mit. Sei entspannt, egal, ihr guckt niemand, darum geht's nicht. Es ist dein Leben, es ist deine Beziehung zu Jesus. Mach sie heil. Lass, wenn du heute hier rausgehst, ich möchte, dass es dir richtig gut geht. Dass du frei bist von allen Hindernissen zu Gott. Und dass er mit dir geht, dass er dein Schutzmantel ist. Dass nichts zwischen dir und ihr ist, und ihm ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, du. Komm, du. Herr, überführe, ich bete, dass du ziehst. Ich will niemanden überreden, du ziehst, Herr. Du hast Menschen vorbereitet heute Morgen für diese Botschaft. Und du hast mir die gegeben für diese Menschen. Und ich weiß, Herr, das ist dein Brunnen hier. Das ist deine Quelle, die hier rausfließt. So bete ich dich an, Herr, dass du Menschen ziehst. Ich möchte, dass hier keiner rausgeht, der nicht eng mit dir verbunden ist, wo die Verbindung nicht stabil und stark ist. Komm, Herr, zieh sie nach vorne. Ich bete, dass du ihnen hilfst, Stolz zu überwinden oder Angst oder Furcht oder Sorge. Dass sie das tun, was richtig ist. Und zwar beständig. Ehre sei dir, Herr, für die große Chance der Buße. Buße ist der Weg raus aus jedem Ding, was mich von dir trennen kann. Ehre sei dir für das Geschenk der Buße. Beschenk gerade jetzt jeden von uns, der es braucht, mit diesem Geschenk, dass wir Buße tun können, dass wir uns demütigen können, dass wir wissen, welche Kraft in Demut liegt. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.